glaube, das ist sehr wichtig, dass wir Antisemitismus als spezifisches Phänomen betrachten. Und gleichwohl formulieren wir den Anspruch an Antisemitismuskritik, der sehr ähnlich ist zum Anspruch der Rassismuskritik. Und da wissen wir, dass es nicht ohne die kritische Beschäftigung mit eigenen Einstellungen, Haltung, Position geht.
Kleine Pause.
Begegnungen in der Teeküche.
Ich darf anfangen. Okay, hallo.
Hallo.
Und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr. Wir sind nämlich heute wieder zu dritt und haben eine ganz, ganz wunderbare Gästin eingeladen. Und wir fiebern schon sehr, sehr lange auf diese Podcast-Aufnahme hin und haben eine digitale Brücke gebaut nach Berlin.
Wie so oft.
Ja, wie so oft, das stimmt. Nicht nur digital, sondern auch sehr oft nach Berlin. Und wir würden uns total freuen, wenn du dich unseren ZuhörerInnen vorstellen könntest.
Ja, vielen Dank für diese Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut auf heutiges Gespräch. Mein Name ist Marina Czernivsky. Ich lebe seit 20 Jahren in Berlin, bin in Israel aufgewachsen und ja, arbeite im Bereich antisemitismuskritische Bildung und Forschung, auch Beratung und ja, berühre diese Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln und freue mich auf ein Gespräch.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich würde noch hinzufügen, dass du nicht nur da arbeitest, sondern auch, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber so Vorreiterin in diesem Bereich bist, also auf verschiedensten Ebenen auch arbeitest. Also du leitest das Kompetenzzentrum in Berlin, bist bei OFEC aktiv. Das ist eine Meldestelle für Antisemitismus.
Beratungsstelle, genau. Die Meldestelle ist RIAS, ne? RIAS Bundesverband, hat Meldestellen.
Also all diese Sachen, die wir jetzt sagen, ne, vielleicht da auch schon mal wie immer der Hinweis, das werden wir natürlich auch alles in den Shownotes der Folge nochmal posten, sodass man sich das auch selber runterladen und anschauen kann. Runterladen ist direkt schon so ein Hinweis darauf, dass ihr ja tatsächlich auch forschend, vor allen Dingen auch im Bereich des Bildungssystems unterwegs seid. Und vielen ZuhörerInnen ist vielleicht die Studie von Julia Bernstein bekannt und ihr habt auch zwei Studien rausgegeben zu Antisemitismus in der Schule und im Bildungssystem. Und vielleicht könntest du, wir machen erst die Anekdote, ne? Bevor wir direkt so ins Inhaltliche gehen. Erst noch mal ein bisschen was zu dir als Person, damit die Schule, die Zuhörerin dich auch ein bisschen kennenlernen können. Und dann gehen wir auf jeden Fall auch auf diese beiden Studien ein. Ich glaube, das ist was für unsere Zuhörerin ganz spannend sein könnte. Also wenn du möchtest, wir haben dich ja schon vorgewarnt, darfst du gerne eine Anekdote, die im weitesten Sinne was mit Schule zu tun hat, erzählen und die vielleicht auch zu dem geführt hat, was du heute so umfangreich, wie wir gerade gehört haben, machst.
Ja, spannend, dass das so ein bisschen persönlich angelegt ist. Da bin ich nicht so ganz dran gewöhnt, tatsächlich. Ich versuche auch im beruflichen Feld, das ist schon auch ein Feld, wo nicht nur die Arbeit zählt, sondern auch ganz viel persönliche Überzeugung und Elan und langjähriges Dranbleiben. Da versuche ich schon weitestgehend nicht so ganz persönlich zu arbeiten oder mich persönlich damit reinzubringen. Aber wenn ihr das schon so fragt, muss ich tatsächlich darauf verweisen, und das ist ja der Rahmen dieses Podcast-Gesprächs, ne? Ihr seid beide an der Schule, wir arbeiten im Bildungswesen mit Menschen, die da sozusagen sind, lernen, leben, dann würde ich schon tatsächlich keine Anekdote, aber einen kurzen Einblick geben in meine Schulzeit. Meine Schulzeit war in Lemberg, Lviv, Lwów, einer Stadt mit vielen Namen. Meine ersten Schuljahre habe ich dort verbracht und das waren keine schönen Jahre, also sie waren schöne Lebensjahre, aber die Erfahrung in der Schule war eine schwierige, herausfordernde, wie soll ich das sagen? Eigentlich, was ich damit sagen kann oder damit ausdrücken kann, ist, dass unsere persönlichen Erfahrungen, wo auch immer, in unterschiedlichen sozialen Sphären und Handlungs- Feldern immer mit kollektiven Erfahrungen, mit gesellschaftspolitischen, auch historischen Gegebenheiten im Zusammenhang stehen. Ich könnte jetzt anfangen, meine persönlichen Erfahrungen zu schildern, wie es mir ging als Kind. Und dann denke ich gleichzeitig, okay, aber eigentlich hatte die Zeit, eine Zeitepoche und die vorgelagerten historischen Gegebenheiten und auch gesellschaftlichen Faktoren ja eine ganz große Rolle, dass die Schule zu der Zeit in der Stadt, in dem Land so strukturiert war, wie sie strukturiert war. Und es waren nicht die Kinder, die sich gegenseitig gemobbt haben. Natürlich gab es auch viel Freundschaft und Nähe. Aber so die immer wieder einsetzenden antisemitischen Attacken oder auch verbalen Übergriffe waren eben Ergebnis einer bestimmten gesellschaftspolitischen und historischen Dynamik. Und so wie es mir ging, ging einigen anderen Kindern und nicht nur jüdischen Kindern, aber bezogen auf Antisemitismus war das schon eine prägende Erfahrung. Auch dieses Lernen, damit umzugehen, auch als Kind, als Jugendliche, die Frage, die sich dann daraus gestellt, für mich ergeben hat, was es bedeutet eigentlich, anders zu sein, was bedeutet Zugehörigkeit, wer entscheidet über die Zugehörigkeit, wie fühlt sich das eigentlich an, drin zu sein, aber auch draußen. Gleichzeitig, Frage, die sich gestellt hat, war auch jüdisch sein und gleichzeitig dazu zu gehören. Geht das überhaupt? Also es war so ein kindliches Dilemma, was muss ich aufgeben, um dazu zu gehören? Soll ich überhaupt etwas aufgeben? Geht das überhaupt? Und ich kann mich schon daran erinnern, an die kindlichen Versuche, sich aufzulösen. Und dann sozusagen hin zu der Feststellung, dass das gar nicht geht. Und dass es doch mit anderen Fertigkeiten zu tun hat, wie zum Beispiel, meine Großmutter immer wieder gesagt hat, sich dazu zu positionieren oder genau, sich einfach in der Kohärenz und im Einklang mit dem im Leben zu bewegen, was man ist. So. Ich glaube schon, dass diese Erfahrung sich auf jeden Fall auf mich ausgewirkt hat und dann mein weiteres Leben in Israel war davon geprägt, in der jüdischen Mehrheit aufzuwachsen, mich dann mit anderen Fragen zu beschäftigen, die sich auf andere Minoritäten in Israel beziehen, ne? Auf die Frage, wie geht es den anderen Kindern? Wir hatten auch, wir hatten in unserer Klasse Kinder, Jugendliche, SchülerInnen aus unterschiedlichen Ländern, jüdische Einwanderer, aber wir hatten auch arabische Israelis. Ne? Also sozusagen diese Differenzlinie Herkunft hat schon mich in meiner Biografie auf jeden Fall eingenommen und ich musste mich damit zwangsläufig viel beschäftigen. So, und das hat meine politische Positionierung auch geprägt und meine weitere Beschäftigung, denke ich, heute eigentlich auch.
Ja, vielen Dank, dass Dankeschön. Du das geteilt hast. Ja. Ich glaube, du bist die erste Person im Podcast, die das auch so ausspricht mit unserer Anekdote und vielleicht dazu unsere Gedanken dazu, dass auch mit sowas Persönlichem, aber natürlich im weitesten Sinne, ne, Persönlichem auch zu verbinden, hängt tatsächlich auch damit zusammen, weil wir uns ja mit dem Thema Schule auseinandersetzen und auch den Lebensrealitäten unserer heutigen SchülerInnen und selber ganz oft merken, dass fast jede Person, die sich im weitesten Sinne mit der Antidiskriminierungsarbeit auseinandersetzt, auch unabhängig von unserem Podcast jetzt immer wieder auf das Thema Schule und eigene Schulerfahrungen zu sprechen kommt. Deshalb hast du das, glaube ich, als Erste so richtig auf den Punkt gebracht, jetzt zu sagen, dass das eben auch immer untrennbar ist mit der gegenwärtigen, also zu der Schulzeit gegenwärtigen politischen, gesellschaftlichen Situation und auch den Diskriminierungserfahrungen, die eben in der Zeit stattfinden. Daher erstmal vom, ja?
Ich denke, Diskriminierungserfahrungen, die individuellen, privaten Erfahrungen von Menschen sind immer auch politisch, ne? Also jede Diskriminierungserfahrung ist eine politische Erfahrung, weil sie in einem sozial, sozialen und politischen Raum stattfindet, weil sie geprägt ist von Positionen der anderen, der Mehrheiten, der umgebenden Gesellschaft. Sie hinterlässt Spuren in der Biografie eines jeden. Aber sie legt natürlich auch Maßstäbe der Differenz, der Zugehörigkeit und so weiter in einer ganzen Gesellschaft. Also sozusagen sind individuelle Erfahrungen, die machen wir als Individuen, aber sie sind nicht nur unsere. Ne? Sie gehören einer bestimmten Generation, sie gehören einer bestimmten sozialen Gruppe, sie gehören einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft und sie kommen auch von da. Und deswegen ist diese Betrachtung und diese Verwobenheit zwischen Individuum und Bezugsgruppen, Individuum und Gesellschaft so wichtig. Und umso wichtiger ist es auch für uns als Pädagoginnen, diese Einordnung vornehmen zu können, bei einer jeden Erfahrung, egal welcher. Bei Diskriminierung ist zwar, viele erklären das über Pubertät, über jugendliches Verhalten, über Fehler, ne? Fehler im Kopf, Bilder im Kopf. Ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, dass Kinder und Jugendliche situativ handeln, auf Dynamiken achten, dass sie Teil der Gruppe sind, dass das, was sie in der Gruppe machen, machen sie nicht, wenn sie alleine sind, dass sie die Botschaften aus ihrer Umwelt sehr genau rezipieren, dass das sehr viel mit ihnen macht, implizit, auch wenn sie da nicht so den Finger drauflegen können, und dass sie unser Abbild sind. Ne? Also sozusagen die Probleme, die wir unter Erwachsenen aushandeln oder eben nicht aushandeln, die von außen kommen, sie wirken auf sie ganz besonders ein und kommen in ihrem Schulranzen dahin. So.
Ja.
Und uns zurückzulehnen, zu sagen, das ist alles sozusagen das jugendtypische Verhalten, sie sind Testosteron gesteuert und oder was auch immer, infantilisiert erstmal die Jugendlichen, nimmt ihnen auch ihre emanzipativen Entwicklungsprozesse weg und reduziert die Verantwortung, die bei uns liegt eigentlich. So.
Absolut.
Und das können wir nicht nur über Personen erklären. Deswegen würde ich jetzt heute als erwachsene Person selbst meine eigenen Erfahrungen, die ich zuvor geschildert habe, kurz natürlich, nicht über das Wesen dieser Kinder erklären, die meine MitschülerInnen waren, sondern über die Einflüsse, die auf sie gewirkt haben und vielleicht auch über die Situationen und Dynamiken, in die sie hineingeboren wurden. Weil wir waren eine Klasse, ist nur ein Beispiel von Schülern, die polnischer, russischer, russisch-sowjetischer, ukrainischer, jüdischer Herkunft waren. Und die Differenzlinien, die wir ausgehandelt haben oder auch Hass, ne, der zum Teil ebenso kam, war ein Resultat langjähriger Konfliktlinien, aber natürlich auch Ergebnis eines ungehemmten Antisemitismus zu der Zeit in jenem Land, welches Spielball für die Mächte war, ne, und immer hin und her und die Grenze, die verschoben wurde und der Zweite Weltkrieg, die Shoah. Genau, das sowjetische Regime, also man muss es immer sozusagen so ein bisschen im Kontext sehen. Und wenn mir jemand damals erklärt hätte, was das auf sich hat, hätte ich wahrscheinlich andere Ressourcen entwickelt oder vielleicht schneller die Ressourcen entwickelt, damit fertig zu werden. So.
Das ist ja unfassbar spannend, was du jetzt gerade teilst hier. Und ich sitze hier die ganze Zeit, was man ja nicht sehen kann, und nicke. Und du hast jetzt innerhalb von, ich weiß es nicht, 5 Minuten maximal, dieses komplette Spannungsfeld, aus dem heraus sich eigentlich die Idee für diesen Podcast ergeben hat, hast du beschrieben. Und es ist tatsächlich, du hast so viele Begriffe genannt, auf die wir jetzt, glaube ich, gleich auch nochmal zu sprechen kommen werden. Aber ein Begriff, den ich gerne nochmal herausstellen wollen würde, nämlich die Fähigkeit, sich als auch junger Mensch zu emanzipieren, indem man nämlich dadurch, dass man in einem professionellen Umfeld unterwegs ist, die Fähigkeit erwirbt, genau das zu verstehen, prozessual, was du gerade beschrieben hast. Das ist, finde ich, eine der Hauptaufgaben, die Schule im Moment zukommt in der postmigrantischen Gesellschaft, in der wir alle existieren. Deshalb fand ich das gerade total bewegend und total faszinierend, wie pointiert Natürlich heute mit der Perspektive einer erwachsenen Frau guckst du auf das, was passiert ist in der Vergangenheit, als du eben noch ein Kind gewesen bist. Und aber die Situation ist ja heute für die SchülerInnen in der Schule eine natürlich nicht gleiche, aber ähnliche, was die Strukturen anbelangt. Und das Erleben der SchülerInnen in dieser Hinsicht ist, glaube ich, heute ein annähernd zumindest Vergleichbares.
Genau, sie können das nur oft nicht erklären. Und ich glaube, dass diese Ebene der Einordnung, die einfach uns oftmals fehlt, sozusagen die Abwesenheit einer Sprache, die alles erfassen kann. Ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Buchregal. Es ist toll, dass da unterschiedliche Bücher stehen. Ich will sie alle lesen. Ich habe viele Bücher, die ich noch nicht lesen kann, aus Zeitgründen. Die stehen da, gucken mich an jeden Morgen. Aber ich brauche tatsächlich, also ich arbeite ganz, ganz stark seit vielen Jahren an einem eigenen Regal. Und das tun wir, glaube ich, alle in einer gewissen Hinsicht, damit ich meine Bücher dahinstellen kann und ein Regal überhaupt habe, wo es hingehört. Ich kann sie ja natürlich umstellen und das tue ich auch die ganze Zeit, damit ich sie schneller finden kann später. Ich kann sie jedes Mal aufs Neue kategorisieren, aber ich brauche irgendwas, wo ich das nicht nur ablegen kann, sondern ne, es muss sichtbar bleiben und auch mich dazu einladen, diese Einordnung immer wieder aufs Neue vorzunehmen. Und wenn ich Jugendliche nicht erklären kann, wie Antisemitismus zustande kommt, wenn wir über Antisemitismus sprechen und welche Rolle wir alle darin haben oder spielen und aus welchem Zusammenschluss von unterschiedlichen Faktoren diese Form der Imagination, ja, es ist ja fast auch nicht nur Kommunikation, Imagination, also sozusagen, wie diese Art der Imagination zustande kommt und wie sich diese Imagination in einem bestimmten Verhalten zeigt oder in diesem mündet, dann ist es schwierig. Und wenn ich das versuche zu überbrücken durch die Weitergabe von Wissen, mechanischem Wissen, trockenem Wissen, dann werde ich das wahrscheinlich nicht erreichen, weil meine RezipientInnen ja natürlich ihre eigenen Vorstellungen davon haben und immer auch von dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrung da drauf gucken. Und genau, ich denke, ich habe so einen Wunsch, keine Ahnung, so eine Vorstellung, dass wir uns in diesen asymmetrischen Räumen wie Schule doch emanzipativ begegnen. So. Und zwar in jede Richtung.
Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, der ja eigentlich oft in so einem paradoxen Verhältnis irgendwie im Schulsystem auftaucht. Denn letztlich haben wir ja unsere Lehrpläne, wir haben unsere Vorgaben und ganz am Anfang steht in jedem Lehrplan drin die Befähigung zur Mündigkeit, die Befähigung zur Autonomie, Bildsamkeit, also diese großen pädagogischen Ziele, die ich als Pädagogiklehrerin auch permanent mit meinen SchülerInnen bespreche und formuliere, die sind ja da. Und trotzdem ist eine große Frage, wie wird das Ganze gefüllt und wie wird das Ganze tatsächlich gelebt und für wen wird es eigentlich gefüllt und für wen wird es versucht zu ermöglichen. Und wenn wir über marginalisierte Gruppen und Diskriminierungsstrukturen nachdenken, dann ist es ja genau das, auch zu sagen, ja, wir müssen das versuchen, multiperspektivisch auch zu lehren und auch miteinander zu lernen. Denn ich kann das ja nicht als weiße, nicht-jüdische, jetzt in unserem Beispiel Lehrerin, außen vor lassen, dass SchülerInnen gegebenenfalls, die in meinem Unterricht sitzen, eine andere Positionierung haben als ich. Und gleichzeitig ist es ja aber meine höchste pädagogische Aufgabe, das wahrzunehmen. Und das ist unserer Meinung nach, und das ist natürlich auch ein Grund, weshalb wir diesen Podcast machen, ein Feld, was in den letzten Jahrzehnten vielleicht und vielleicht auch schon immer einfach so ein bisschen nicht nur, aber teilweise mit so Lehrerluft gefüllt ist. Ne? Also wir haben diese Begriffe, aber wen denken wir da eigentlich mit? Ne? Und was bedeutet das in der konkreten Arbeit? Und vielleicht können wir da dann tatsächlich auch anknüpfen an eure Arbeit, denn eure Studien, die haben ja oder versuchen ja auch den Status quo erstmal so ein bisschen zu beschreiben, um dann daraus auch Dinge zu fordern und zu sagen, schaut euch doch mal an, in was für einer Situation wir uns konkret befinden und auch, was es für Wissens- und auch Kompetenzlücken in diesem Bereich einfach auch gibt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was ihr untersucht habt und vor allen Dingen auch, welche Perspektiven ihr euch angeschaut habt und wieso. Und dann kommen wir mit Sicherheit auch dahin, was dabei rumgekommen ist, aber wir können ja versuchen, so ein bisschen Step by Step vorzugehen.
Genau, ich wollte natürlich auch sagen, ich beschäftige mich damit tatsächlich sehr lange, nicht nur mit dem Bereich Schule, sondern mit der Genese dieser Entwicklungen und Dynamiken in dieser Gesellschaft. Und das ist schon irgendwo auch wahrscheinlich ein Lebensthema, auch mit der Gründung von Einrichtungen oder Projekten oder Programmen, weil wenn ich merke, dass es etwas nicht gibt, dann versuche ich das einfach auszudenken oder auch umzusetzen, in die Struktur zu gießen. Aber gleichzeitig bin ich seit vielen Jahren nicht alleine. Und ich glaube, ich habe das Privileg, in einem sehr guten, tollen Team zusammenzuarbeiten, welches auch kontinuierlich wächst. Und wir haben als Kompetenzzentrum, ich erinnere mich noch an die Zeiten bei der Gründung, als ich ganz alleine da saß, ne? Vor vielen Jahren, das war noch gar nicht Kompetenzzentrum, sondern ein erstes Projekt. Und aus diesem Projekt noch, aus diesem einen Projekt, Perspektivwechsel, ist ja eigentlich eine Struktur geworden, ne? ein Institut. Und deswegen, ich habe immer diesen Vergleich. Ich weiß, seit 20 Jahren treibt mich etwas um und das ist maßgeblich auch tatsächlich Praxis geworden. Aber mir ist immer wichtig, auch den anderen Mitwirkenden einfach nicht nur zu danken, sondern einfach sie mit reinzuholen in ein solches Gespräch. Und so ist es auch im Forschungsbereich. Das Kompetenzzentrum versteht sich als Institut für Bildung und Forschung mit dem Schwerpunkt Antisemitismus, Antisemitismuskritik, aber auch die Antidiskriminierung. Und auch Empowerment spielt eine große Rolle, programmatisch schon fast im Kompetenzzentrum. Aber die Themen verweben sich. Es ist nicht so, dass es Bildung und dass es Empowerment. Hier sind die jüdischen Menschen, die muss man empowern. Hier ist der Rest der Gesellschaft, die muss man nicht empowern. Man kann und muss nur Wissen durchgeben. So sind manchmal die Vorstellungen, aber in unserer Vorstellung ist das nicht so. Weil wenn wir Bildung sagen, meinen wir einen emanzipatorischen Anspruch, einen kritischen Anspruch. Wir sind auch Teil dieses Anspruchs, nehmen den Begriff Kritik ernst. Das bedeutet Kritik nicht nur sozusagen an dem, was die anderen machen, sondern auch an dem, was wir produzieren, weil wir alle sozusagen, auch wenn mit unterschiedlichen Erfahrungen, in einem und derselben Raum wirken und unser Wissen produzieren oder auch generieren und weitergeben. So. Und wir haben uns sehr viele Jahre eben maßgeblich als Bildungsinstitut verstanden. Dann kam der Bereich Beratung immer stärker hinzu. Sage ich gleich was dazu, weil es auch an sich ein anderer Bereich ist tatsächlich, den ich da gerne außen vor lassen möchte, kurz. Und dann kam auch der Bereich Forschung dazu, weil wir einfach uns gesagt haben, es gibt so vieles, was wir erschließen müssen. Wir wissen einfach viel zu wenig. Es gibt relativ wenig empirische Forschung. Gerade im Bereich Antisemitismus haben wir eine nicht gesättigte, aber interessante und sich weiterentwickelnde theoretische Auseinandersetzung, auch wenn nicht ohne Streitpunkte und unproduktive Dynamiken, die gibt es auch. Aber im Bereich Forschung und Empirie, also empirische Forschung, gibt es Bedarfe. Und vor allem haben wir das nicht nur aus unserer wissenschaftlichen, theoretischen Beschäftigung erschlossen, sondern eigentlich aus dem Bildungsbereich. Und da möchte ich sagen, die Studien ist das eine, also die empirischen wissenschaftlichen Studien ist das eine. Das andere ist aber, dass wir tatsächlich überwiegend alle in einer gewissen Hinsicht Feldforschung betreiben, weil wir seit so vielen Jahren im Kontakt mit Menschen sind. In einem Kontakt, der nicht zufällig zustande kommt, sondern durch uns anmoderiert und kuratiert wird. Ne? Also wir gehen nicht einfach so ins Gespräch, sondern es sind Räume, die wir dafür kreieren, die wir durchdenken, die nach einem bestimmten methodischen Repertoire dramaturgisch aufgebaut sind, mit Zielsetzung, mit prozessualem Verständnis von Lernen, mit emanzipatorischem Verständnis von Lernen und mit dem Anspruch der Kritik und vor allem vielleicht auch aus der Erkenntnis heraus, dass das, was wir tun und das, was wir fühlen, das, was wir denken, immer einer Reflexion bedarf, sozusagen. Und gerade bei Themen, die historisch vorgelagert sind, die emotional aufgeladen sind, die die Effekte produzieren und keine nur theoretischen Themen sind, ist das umso wichtiger, eine umfassende Reflexivität als sozusagen als Zielsetzung zu formulieren. Also aus diesem sozusagen Blickwinkel heraus haben wir natürlich an unterschiedlichen Stellen zu unterschiedlichen Phasen oder in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung gemerkt, dass wir auf diesem Wissen buchstäblich hocken. Also wir sitzen sozusagen auf diesem Wissen und das muss raus. Und das, worauf wir sitzen oder hocken, hat Lücken. Und wir können bestimmte Sachen zwar erklären und theoretisch ergründen, aber es kommt an die Grenze der Empirie sozusagen. Es kommt an Grenzen, weil dieses Ergründen und Fundieren eben auch wissenschaftlich gerahmt sein muss. Ich gebe ein Beispiel, wenn eben seit Jahren war, dass es in der Annäherung an Antisemitismus erhebliche Widerstände gibt. Und unsere methodischen Ansätze, unsere pädagogischen Haltung haben nämlich damit zu tun, dass wir sagen, wir lernen am Widerstand. Wir lernen nicht nur an geografischen oder berufskulturellen oder wie auch immer Wendepunkten, weil dort lernen Menschen am besten, wenn sie sich nicht herausnehmen, sondern sozusagen mit sich selbst in den Prozess gehen. Sondern wir lernen auch im Widerstand, weil der Widerstand, die Abwehr ist nicht nur phänomenspezifisch, sondern sie ist ein Anlass für Bildungsprozesse. Das ist genau das, was im Feld ein Katalysator ist oder auch Verhinderer, ne? Beides. Wir nehmen es wahr, wir können das einordnen, wir basteln sozusagen an unseren Konzepten, damit wir Menschen noch schneller, noch tiefer, noch besser erreichen können, damit wir sie nicht nur mit uns sprechen, zu uns sprechen, sondern auch vor allem am Ball bleiben und auch einen Kontakt zu sich herstellen können und ein Verhältnis mit sich gehen können und mit ihrer Arbeit, mit ihren Zielgruppen. Dass sie ihre Haltung hinterfragen, ihre Vorstellungen, ihre biografischen Erfahrungen, ihre Positionierungen, Selbstverortungen, dass sie nicht nur dabei bleiben, sondern auch einen kritischen Blick darauf werfen, womit sie arbeiten, woran sie sind, woran sie sich orientieren, welche Leitsätze und Aufträge sie immer noch bei sich haben, wie sie zur Geschichte stehen, welche Verstrickungen, Beteiligungen, Diffusitäten, Berührungsängste sich daraus ergeben. So, ne? Mhm. Aber wir merken, selbst das kommt an die Grenze sozusagen der fehlenden Empirie. Ich will Dinge nicht nur erklären aus sozusagen meinem Wissen heraus, aus meiner Erfahrung heraus. Ich möchte eine wissenschaftliche Perspektive erschließen, formulieren. Das hat uns sehr stark dazu bewogen, in die Forschung zu gehen. Das war ein mutiger Schritt, weil die meisten dann gesagt haben, als nicht außer universitäre Einrichtung, wir würden schon eure Studien ernst nehmen. Wir haben es einfach gemacht und wir sind noch dabei und im Prozess. Wichtig ist zu sagen, ja, tatsächlich ist das, der Bereich Forschung ist im Kompetenzzentrum getrennt vom Bildungsbereich. Wir interagieren miteinander. Das Bildungsteam ist groß, das Forschungsteam ist klein und wir arbeiten entlang der Fragen und die anwendungsbezogenen Studien haben sowohl das Element der weiteren Theoriebildung als auch der Ausformulierung von Empfehlungen, aber das spielt, glaube ich, nicht so eine große Rolle, weil wir erstmal verstehen wollen, besseres Verständnis entwickeln wollen, Lücken und Leerstellen aufspüren wollen, Auslassung ausleuchten wollen und am empirischen Material sein. Dazu muss es natürlich wissenschaftlich gesichert und sauber erhoben werden, interpretiert und ausgewertet werden, damit daraus eine empirische Fundierung erfolgen kann. Es gibt einen Vorteil, dass wir eine nicht sozusagen außeruniversitäre Einrichtung sind. Wir sind frei in der Entscheidung, was wir gerade fokussieren wollen. Und es gibt natürlich auch einen Vorteil, dass wir direkt aus der Bildungspraxis kommen, weil wir da einfach längst schon die Fragen identifiziert haben, die für uns wichtig sind. So verstehe ich das als eine doch Suchtbewegung, die aber sehr, sehr stark davon geleitet ist, was die anderen auch im theoretischen Bereich längst gesagt und geschrieben haben, was aber vielleicht nicht wahrgenommen worden war. Wir wissen relativ gut, ne, dass die späte Erkenntnis der Shoah Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges uns bis heute einholt. Wir ahnen, ich glaube, das ist so eine ahnende Erkenntnis, dass dieser Krieg mit den deutschen Genoziden davor und danach und davor und während ein emotionales, transgenerationales Erbe hinterlassen hat. Und dass wir bis heute damit hadern und da umbringen, implizit zumindest. Ich glaube, wir ahnen das alle, aber so genau spricht es niemand aus. Und wenn wir sagen, Schule im Jahre 21 in Deutschland, Schule als Institut hat eine Geschichte. Das sind nicht die einzelnen Schulen nur, wo mal jüdische Kinder, gegeben hat, die dann sich auf die Agenda setzen, die Geschichte der Schule aufzuarbeiten. Es gibt immer mehr Schulen, die das tun. Sondern es sind Schulen, Institute, das heißt Institut, sowie Hochschulen auch, die im Dienste dieses Regimes standen. Ne? Die ersten Institute waren fast, ne, die jüdische Kinder, jüdische Lehrkräfte ausgeschlossen haben. Das sind Institutionen, mit denen vielleicht auch bei jüdischen Familien sowas wie Erinnerung verbunden wird, ne, an Gewaltpraktiken und Gewaltstrukturen. Und es gibt ja, man muss ja nicht sagen, die Schule ist genauso, wie sie damals war, natürlich nicht. Ne. Es ist eine Gesellschaft, die sich durchaus demokratisiert hat. Aber wir sprechen trotzdem von einer postnationalsozialistischen oder postgenozidalen Gesellschaft, weil es hier stattgefunden hat. Nicht nur hier, es hat auch im Osten vor allem auch stattgefunden. Aber von hier ging es aus. Und es ist eine Gesellschaft, die Jahrzehnte gebraucht hat, sich darauf zu einigen, dass es stattgefunden hat. Das muss man sich vorstellen. Ich glaube, wir sind heute einfach in einer anderen Zeit und das können wir uns nicht so leicht vorstellen. Aber so weiter zu tun, dass wir davon abgekoppelt sind und dass das als soziales Trauma auch, ne, als sozusagen Riesenbruch keine Konsequenzen hat oder uns als Nachkommen nicht betrifft. Also das muss man wirklich bringen. Mhm. Ja, und das bei einer gleichzeitigen Thematisierung. Und deswegen Dethematisierung und Thematisierung, wir müssen einfach reingehen und uns fragen, ja, wir wissen das, vielleicht ahnen wir das, aber wir wollen besseres, tieferes Verständnis dafür entwickeln, wie es sich wirklich ausdrückt und welche Prägung und welchen Einfluss diese Geschichte, die Geschichte der Thematisierung, Dethematisierung die Wirkungsgeschichte der Gewalt, der Shoah, im Bildungswesen noch da ist oder welchen Einfluss sie darauf nimmt. So, das wollen wir natürlich klären, aber das ist eine riesengroße Fragestellung und deswegen haben die Studien natürlich immer ein sehr spezifisches Erkenntnisinteresse und sehr spezifische Forschungsfragen, auch sehr spezifische Designs. Und wir haben 2017 die erste Studie angelegt zum Thema Antisemitismus aus dem Blickwinkel von jüdischen Familien und jüdischen Jugendlichen. Da wir ein sehr kleines Team sind, hat es sehr lange gedauert. Erst 2020 haben wir die Studie veröffentlicht. In der Zwischenzeit hat Julia Bernstein ihre wichtige Analyse, umfangreiche Studie ebenfalls veröffentlicht. Ich glaube, vor unserer Studie und so wie es das immer ist, im Forschungsbereich hat sich das aufeinander gelegt. Und es ist super, dass es dann mehr Perspektiven gibt, mehr Erkenntnisse, mehr Befunde, die auch kontrastiert werden können, zueinander ins Verhältnis gesetzt werden können. Und wir haben ja relativ ähnliche Befunde erzielt, auch wenn wir methodologisch ein bisschen anders vorgegangen waren bei der Erhebung, bei der Analyse. So, und die zweite Studie war später zu Antisemitismus im Kontext Schule, am Beispiel von Berlin. Und daraus ist eine bundesweite Studie entstanden, weil wir jetzt in mehreren Bundesländern diese, sage ich mal, relativ doch komprimierten Studien anlegen. Und auch wenn die Fragestellungen dieselben bleiben und das Erkenntnisinteresse nach wie vor sehr groß ist, entwickeln wir natürlich das Design dieser Studien ein wenig weiter. Und an dieser Stelle will ich auch sagen, dass Dr. Friederike Lorenz als Co-Leiterin dieser Studien und Johanna Schweizer als wissenschaftliche Mitarbeiterin, jetzt auch noch mit dem Zuwachs von zwei jüngeren Kolleginnen, die noch studieren oder kurz danach nach ihrem Studium sind, mit Sophie Döllert und Leonie Nanske, haben wir natürlich eine andere Grundlage und eine andere Basis als vor 5 Jahren, sage ich mal. Und ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, in der Bildungsarbeit tätig zu sein, ohne doch diese Möglichkeit zu haben, mein eigenes Handeln nochmal auch im Hinblick darauf zu überprüfen und die empirischen Erkenntnisse, die theoretischen Einsichten mit den praktischen zu verweben. Na, und ich glaube, das ist wichtig. So. Und das schließt auch Lücken in der Forschung zu Antisemitismus. Und auch da ist kein, glaube ich, das ist kein Geheimnis. Eher ist es eine interessante Entdeckung. Vor einigen Jahren, noch während der meiner Tätigkeit im Expertenkreis des Bundestages, eine Entdeckung, die sozusagen bis heute nachwirkt, dass die subjektorientierte Forschung, der Blick auf die Adressierten, der Blick auf die Effekte von Gewalt tatsächlich sehr jung und sehr neu ist. Und dass damit ein erheblicher Erfahrungsverlust einhergeht. Weil, wenn wir jetzt auf die Praxis gucken, schauen und zurück zu der Praxis gehen, hat es natürlich auch damit zu tun, dass für die Lehrkräfte, die sozusagen in den Klassen unterrichten, oftmals ganz schwer fällt, ihren Blick zu verändern und ihre Perspektive darauf zu werfen und sich zu fragen, was macht das eigentlich mit meinen SchülerInnen? Was erfahren sie auch jenseits meines Unterrichts, meiner Schule? In was für einem gesellschaftlichen Klima leben sie? Mit welchen kollektiven Erfahrungen, kollektivbiografischen Erfahrungen sind sie umgeben? Also ich glaube, das sind einfach wichtige Fragen. Und das nicht aus der Perspektive einer paternalistischen Haltung, im Sinne, hat mit mir nichts zu tun und oder alle machen solche Erfahrungen oder na, ich mache auch solche Erfahrungen oder wie kann ich dir helfen? Du bist ja hilfsbedürftig. Also nicht aus diesem Blickwinkel, sondern aus einem ganz anderen, aus einem Blickwinkel mit einem emanzipativen Verständnis von Empathie oder Einsicht. Ich will auch nicht sagen Einfühlung, sondern tatsächlich Einsicht. Ist so abstrakt, oder?
Nein, nein, ich finde gar nicht. Ich finde das gerade total, also ich könnte stundenlang zuhören, weil so viel da drin steckt, also so viele Fragen, die, glaube ich, auch in unserem Kopf oft rumschwirren, sind vielleicht durch deine Antwort nicht unbedingt beantwortet, aber eingeordnet. Oder man erkennt es sich, ja, dass es wichtig ist, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Also dieses Wechselspiel, was du beschreibst von dem Wissen, auf dem man irgendwie hockt, wenn man sich mit unterschiedlichsten Themen auseinandersetzt und der pädagogischen Praxis und auch der, und das sage ich auch ein bisschen mit so einem, ja, vielleicht nicht ganz glücklichen Gefühl dazu, dieser Notwendigkeit der Legitimierung dieses Wissens in diesem Bereich oder der Beweisführung durch tatsächlich auch empirische Forschung. Ich glaube nicht, dass das eigentlich eines Beweises bedarf, aber habe oft das Gefühl, dass das gerade in so einem akademischen Kreis, und das ist natürlich in der Schule auch so, oft so ist, dass du hast ja auch diese Ahnung angesprochen, ne, diese Ahnungen und dieses Gefühl, das schwirrt irgendwie rum, auch in einem kollektiven Wissen eines LehrerInnenzimmers. Aber es wird auch erst, und das ist auch ein Problem, ne, deshalb sage ich mit einem auch unangenehmen Gefühl, es wird erst dann so nicht sichtbar, aber so relevanter. Ich weiß gar nicht, ob ich die richtigen Worte dafür gerade finden kann, wenn es dann auch plötzlich Hard Facts gibt, wenn es dann auch plötzlich so Studien gibt, dann bekommt es eine größere Legitimation. Und das, glaube ich, ist ein Problem des Systems. Aber gleichzeitig ist es eine so ein wichtiger Baustein, diese Arbeit auch voranzutreiben.
Und
Nee, sag du ruhig. Das sind ja meine auch wirren Gedanken und du hast.
Nee, das sind tolle Gedanken einfach, weil ne, wir sind ja im Resonanzraum, Resonanz-Podcast-Raum.
Ja, genau.
Ich denke, wenn wir feststellen, dass es, sage ich mal, jetzt sehr unbequem Opfer gibt oder Betroffene, dann muss ich ja auch feststellen, dass es, sage ich, auch unbequem Täter gibt oder dass es diejenigen sind, die es auslösen, und noch schlimmer, es sind nicht immer die Menschen. Das ist oft das System an sich. Das sind die Vorschriften, das sind Praktiken, das sind Ansprachen, Bilder, Texte. Ja, das sind nicht nur sozusagen Handlungen von konkreten Menschen, auch gar nicht nur Handlungen von konkreten Lehrkräften, sondern es sind eben Dinge, mit denen sie in ihrem Alltag ganz selbstverständlich umgehen, die dann aber in ihrer Anlage, ne, diskriminierend, verletzend sein können. Und da, also das festzustellen und festzuhalten und sozusagen zuzulassen, ist wirklich eine, ne, schwierig, auch sehr, gar, ja, nicht bekömmlich, aber da müssen wir hin. Weil das meine ich auch mit dem kollektiven sozialen, ne, Rahmen, weil wir alle entwickeln unsere Identitäten unter Bezugsetzung zu all diesen, ne, äußeren, wichtigen Faktoren. Es gibt keine private Identität alleine. Wir leben nicht im luftleeren Raum. Wir balancieren die ganze Zeit, ne, auf dieser Waage zwischen den Dingen, die uns wichtig sind, die wir als unsere eigenen imaginieren, ausschließlich unsere eigenen, und die aber natürlich unsere eigenen sind, angeeignet durch uns selbst. Aber es gibt sowas wie implizites Wissen und natürlich auch Normierungen, Legitimierungen, die du angesprochen hast, die auf uns massiven Einfluss haben. Und wie können wir zu handelnden, emanzipierten Subjekten werden, wenn wir das durchschauen? Und wenn wir da sozusagen wirklich genau da Sprache finden, finden, immer wieder aufs Neue suchen und finden, die es uns ermöglicht, ne, auf so einem Bücherregal Einordnung vorzunehmen. Weil das macht uns zu Subjekten, die eine Antwort darauf geben können. Weil wir sind auch selbst der Geschichte des Nationalsozialismus und der Shoah nicht einfach so deterministisch ausgesetzt, dass wir da nichts machen können. Wir müssen nicht durch die Welt gehen und sagen, oh mein Gott, da ist was Schreckliches stattgefunden. Niemand wollte es wahrhaben. Das wurde ad acta gelegt und dann hat man das rausgeholt, weil die Forschung erst 80er Jahre überhaupt begonnen hat und die Gesellschaft bereit war, erst 90er Jahre, muss man sich vorstellen, ne? Sowas anzuerkennen, weil alles, was davor war, fragmentarisch war und bruchstückhaft und wir baden das jetzt aus. Ja, aber genau das ist der Punkt. Unsere Macht besteht darin, die Macht zu ergreifen, Handlungsmacht zu entwickeln. Und das kann aber nicht sein, dass wir das weiter delegieren. Aber wenn wir uns damit nicht beschäftigen, dann delegieren wir es weiter. Und in unserem empirischen Material sehen wir das eben auch. Wie stark diese Delegation von Verantwortung, von Einsicht erstmal, wie weit sie trägt. Wir delegieren das an Jugendliche, weil das ja ihr Problem ist. Wir delegieren das an muslimisch gelesene, als muslimisch wahrgenommene SchülerInnen, weil das ihr Problem ist. Wir delegieren das ins Ausland. Wir delegieren es die ganze Zeit, aber nur tatsächlich, vor allem sind wir es nicht. Aber das kann nicht sein. Ja, wir delegieren das an die Schule. Letztendlich, als Eltern delegieren wir das an die Schule. Das wurde jahrzehntelang delegiert. An Gedenkstätten delegieren wir es auch.
Mhm. Absolut.
Aber der bedeutsame Rahmen ist nicht nur die Schule, das ist eigentlich die Familie. Natürlich bei allen sehr unterschiedlich geprägt, aber die Familie und indem wir sowas wie Antisemitismus aus dem familialen Raum rausnehmen und an Schule delegieren, weil die sind ja fachkundig, die machen Geschichte, aber wir machen es nicht, das hat monströse Folgen und diese Folgen sind eine vielleicht ahnende, aber nicht wissende Generation, eine nach der anderen, die sozusagen sich komplett zurücknehmen. Und sich an dieser Produktion von Wissen, Produktion von Erfahrungen nicht beteiligt. Wir beteiligen uns dann wirklich, wir entscheiden uns als moderne Menschen sozusagen, ne, entscheiden wir uns sicherlich nicht bewusst, uns an wichtigen Produktionsprozessen nicht zu beteiligen.
Ich finde das total, also ja, sofort, nur eine Sache. Ich finde das so wichtig, auch nochmal zu betonen, weil du das gerade so gut formuliert hast, dass das natürlich auch für das Schulsystem gilt, ne? Also, dass auch da jeder ein produktiver Teil sein kann und auch sollte, ne? Also auch da sind wir nicht nur dem System ausgeliefert und das ist auch was man immer wieder hört, ne? Dieses, naja, aber es ist halt so oder naja, aber das dürfen wir halt nicht oder naja, das ist eben Dienstvorschrift und sonst was und natürlich stimmt das, aber gleichzeitig sind wir ja auch die letztlich bestimmen können, ob es Veränderungen gibt oder eben
das
nicht.
Das ist überhaupt die einzige Möglichkeit,
ja,
die Kraft der Korrektur zu besitzen, zu entwickeln, zu entfalten. Es gibt keine andere Möglichkeit, als uns bewusst dafür zu entscheiden, zu handeln, aber nicht nur zu handeln an diesem Strick ganz am Ende, sondern einen Schritt zurückzugehen und Bereitschaft zu entwickeln für die Erkenntnis an sich. Mhm. Die erstmal nicht funktionalisiert werden muss. Ich gehe zu einer Fortbildung, ganz platt gesagt, um dort eine Erkenntnis zu erlangen, wie ich mit antisemitischen Vorfällen an meiner Schule umgehe. Ich erkenne darin auch diesen Wunsch der Delegation, weil letztendlich müssen diese Arbeit der Erkenntnisentwicklung und der Bezugsetzung machen die anderen. Das muss ich ja nicht tun, weil das habe ich ja schon. Ich muss nur handeln. Was ist das für ein Verständnis? Ich muss nur wissen, auf welcher Seite welches Methodenbuch wie aufgemacht werden kann und welche Übung ich da bedienen könnte, um sowas wie Antisemitismus eine Antwort zu bieten. Wow, was ist das für ein Verständnis? Wie kommen wir darauf, so ein Verständnis überhaupt zu haben? Mhm. Ne? Weil das greift ja in keinem Lebensbereich. Weder beim Schwimmunterricht noch beim Tango und noch beim Tango lernen, weiß ich nicht, selbst bei gute Eltern so sein. Ja. Also es greift in keinem Beziehungsgestaltung, keine Ahnung, es greift nicht. Hm. Wir sind doch immer Teil dieses Prozesses. Aber warum hier nicht? Aber das ist so offensichtlich, dass die Bereitschaft, sich herauszunehmen, beziehungsweise das zu akzeptieren, dass wir nicht Teil, ne, dieses Prozesses sind. Es ist oftmals so, gut, es ist halt so, ne, sagen die Menschen, was habe ich dafür? Ich weiß nichts, mit mir hat das nichts zu tun, ich nehme nichts wahr. Also ich will es kurz dekonstruieren, gar nicht auf so einer Forschungsebene, überhaupt nicht. Es sind fast, ja, ich will es auch würdigen andererseits, weil ich diese Suchbewegung oder auch diese Tendenzen, diese Dynamiken doch verstehen kann. Und ich kann sie auch ergründen. Und ich will sie jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Weil in vielen anderen Bereichen meines Lebens habe ich auch solche Tendenzen, nicht hinzuschauen. Wir haben alle unsere Ecken, wo wir nicht hinschauen wollen. Ne? So. Und darauf haben wir ein gutes Recht. Und es gibt auch Kellerräume und Dachböden, wo ganz viele Erinnerungen, ganz viele Geschichten versammelt sind, die wir nicht jeden Tag aufs Neue auspacken. Darauf haben wir einfach recht. Aber hier sprechen wir nicht über unsere eigenen Geschichten und unsere eigenen Geheimnisse. Wir sprechen hier über Gewaltverhältnisse, die so viele Menschen in ihrem Alltag beim Brötchen kaufen und Zähne putzen und zur Schule gehend und so weiter wirklich ins Mark treffen. Und deswegen müssen wir darüber sprechen. Und wir haben ja einen Anspruch an uns. Und wir haben Anspruch an die Schule, dass sie es regelt, ne? Dass sie es irgendwie bewältigen kann. Und deswegen hole ich das aus dem Keller und ich hole das auch vom Dachboden und bringe es hin, weil es eben nicht nur meins ist, sondern gehört auch anderen. So. Aber ich möchte trotzdem ein paar Beispiele geben. Erstmal die Figur, die sich sozusagen in der Praxis zeigt und in unserer Forschung auch, der Wahrnehmungsschwierigkeit. Also das ist wirklich, ich bin ja Psychologin von Hause aus, daran kann ich nicht vorbeilaufen. Das ist wirklich sehr interessant. Ja, das würde auf den Bereich Rassismus treffen, Sexismus, auf vieles würde das einfach treffen. Die Aussagen, ich habe das in meiner Schule noch nie wahrgenommen. Oder ich habe das noch nie wahrgenommen, aber es findet eigentlich die ganze Zeit statt. Also manchmal, ich hänge mich an der Sprache auch manchmal so. Ich habe mir von gestern aus dem Vortrag notiert, Moment, aus einem Workshop. Ach, schade, es ist nicht hier. Ich bin gekommen, um zu lernen, wie ich mit antisemitischer Gewalt umgehen kann. Dieselbe Person sagt dann später, ein bisschen später, als wir über einen konkreten Fall sprechen, dass er sowas noch nie wahrgenommen hat. Ne? Dass die Person sowas noch nie wahrgenommen hat. Also diese Frage der Wahrnehmung spielt eine ganz große Rolle. Was ist die Wahrnehmung? Was nehme ich wahr, was nehme ich nicht wahr? Und warum nehme ich nicht wahr das, was eigentlich offensichtlich ist? Was verhindert mich, diese Missstände wahrzunehmen? So, eine zweite Figur ist die Figur der Relativierung. Ich nehme etwas wahr, ich stelle es fest, aber ich entbinde das, was ich wahrnehme und feststelle, von jeglicher Bedeutung, Bedeutsamkeit, nivelliere die Bedeutung dessen und verstricke mich mit solchen Relativierungsstreifen wie beispielsweise, ja, es gibt bei uns zwischendurch Antisemitismus, das habe ich wahrgenommen. Das ist ganz schlimm. Das hat mich geschockt zum Beispiel. Das ist auch eine Figur des Schockiertseins, weil das eine legitime Emotion ist, die auch zugelassen ist, sozusagen eine Legitimation erfahren hat. Und gleichzeitig zeigt diese Emotion ja auch, dass wir nicht bereit sind, etwas wahrzunehmen. Ne? Ich bin schockiert jedes Mal aufs Neue, weil ich das noch nie so wahrgenommen habe und auch noch nie so schockiert war, wie ich heute bin, bei gleichbleibenden Geschichten eigentlich so. Aber diese Figur des Relativierens, das verdichtet sich auch in solchen metaphorischen, die Friederike Lorenz, die hat forscht zu Gewalt, insgesamt auch sexualisierter Gewalt und sieht darin zum Beispiel auch viele Parallelen zwischen dem Umgang der Rezeption und Umgang mit dieser Gewalt und eben Antisemitismus, so eine grundsätzliche Schwierigkeit, Sprache dafür zu finden, vielleicht, weil sie auch in unserer Gesellschaft nicht besteht. Weil wir greifen natürlich in der Rezeption und Deutung auf das, was da ist. Und wenn es nicht da ist, hängen wir. Ne? Wir suchen selber. Und beim Thema Antisemitismus haben wir einfach diese floskelhaften Formeln und wenn wir da drin sind, geht es uns gut, weil wir uns sicher fühlen. Aber wenn wir ein bisschen tiefer graben und tiefer gehen, entgleitet uns das komplett. So. Und deswegen diese Figur sozusagen der Verrätselung, Metaphorisierung, geschieht im luftleeren Raum, kommt von da, geht dahin. Wir wissen nicht, woher das kommt. Ne? Oder, ja, weiß ich nicht, in der Praxis wird oft mal gesagt, oh, das ist ein Minenfeld. Ne? Also durch Sprache wird auch etwas angedeutet oder das ist wie ein Tanz auf hohen Eiern. Ne? Also durch diese metaphorischen Sprachausdrücke wird auch angedeutet, dass das Feld ganz heikel ist. Und unser Wirken darin so unsicher und Wissen so brüchig. Oder wenn in der Praxis oftmals Lehrkräfte sagen, oh, ich bin nicht zuständig, bin nicht fachkundig, deswegen reagiere ich nicht. Oder der Bedarf, nach sehr viel Wissen zu haben, um reagieren zu können, was wir ja einfach unmöglich haben können zu jedem einzelnen Thema in unserer Arbeit, in unserem Leben. Oder auch eine doppelte, dreifache Absicherung, die aber von keiner Seite kommt, weil da draußen ist die Verunsicherung genauso groß und die Konzepte fehlen. Auch wenn sie da sind, sie fehlen trotzdem, weil sie wenig institutionalisiert sind. Und dann da drin sozusagen gibt es aber sichere Hafen, sichere Räume, wie beispielsweise Geschichtsvermittlung auf einen bestimmten Blickwinkel. Also nicht jetzt sozusagen interdisziplinär oder mit all diesen Lücken und Auslassungen, die ich vorhin auch kurz angedeutet habe, oder auch Gedenkstättenfahrten oder Begegnungspädagogik. Ne? Das sind so die sicheren Hafen und das sind alles wichtige Ansätze. Also keine Frage, aber wir müssen natürlich trotzdem gucken, auch kritisch uns darüber austauschen, mit welchem Ziel diese Paradigmen eingesetzt werden, weil wir da so ein bisschen den Zeitgeist verfehlen und etwas veraltete Konzepte oftmals einfach heranziehen, um einem projektiven, imaginativen Phänomen wie Antisemitismus mit weitreichenden, verheerenden Gewaltwirkungen und Effekten etwas entgegenzusetzen. Weil natürlich beim Begegnungskonzept verstricken wir uns mit der Annahme, wenn wir das sozusagen als ultimatives Lösungskonzept gegen Antisemitismus hinstellen, wir verstricken uns da mit der Annahme, dass Antisemitismus etwas mit Juden zu tun hat. So sehen wir das in der Studie deutlich, weil Lehrkräfte das formulieren. Sie sagen, Antisemitismus können wir nicht erkennen, weil das an Juden nicht sichtbar ist. Es gibt so eine Stelle. Das heißt, wenn es irgendwie sichtbar, wenn Juden sichtbarer wären, wenn wir Juden irgendwie im Alltag identifizieren könnten, wäre Antisemitismus weniger. Wenn wir mit dieser Logik weiterarbeiten, hieße das dann, wir würden dann Juden erkennen, uns mit ihnen zusammenschließen, Check abmachen, ob die Bilder übereinstimmen. Und wenn das nicht ist, dann können wir feststellen, die Bilder sind falsch. Die Menschen sind da und dann ist Antisemitismus weg. Also so eine interessante Vorstellung von Pädagogik. Oder ne, wenn wir die Erlösung durch historisches, durch die Aneignung des historischen Wissens anstreben, über den Mord, ne, Massenmord an Juden, was an sich wichtig ist, also ich bin sehr dafür, uns mit Geschichte zu beschäftigen, allerdings nicht nur mit den Strukturen, sondern auch nicht nur mit der Frage, wann das passiert ist, sondern warum das passiert ist und vor allem auch mit der Frage, was es hinterlassen hat. Und wie die Gesellschaft, in der wir leben, damit umgegangen ist. Also, ne, also die Fragen, das würde ich mir sehr wünschen, allerdings ist auch das kein ultimatives Konzept gegen Antisemitismus. Also diese Unbeholfenheit, die im politischen Raum, auch im wissenschaftlichen zum Teil und vor allem im bildungspolitischen Raum vorherrscht, mit sozusagen bestimmten Paradigmen dahin zu gehen, ne, diese Erlösung zu formulieren, kommt schon auch von da. Ne? Also diese Unbeholfenheit, weil die Selbstorientierung, die Positionierung in diesem Themenfeld einfach nicht stattgefunden hat und wir uns auf das beziehen, was sicher ist, sozusagen, was sicher und irgendwie gesichert ist. Und dabei vergessen wir, dass Antisemitismus im Schulkontext nicht ausschließlich ein Problem von Einstellung ist, dass antisemitische Praktiken sich eben aus Praktiken und aus situativen Faktoren ergeben können, auch aus Gruppen, dynamischen Faktoren sich ergeben können, dass sie sich daraus ergeben können, dass es zu wenig Ächtung gibt, zu wenig Einsicht gibt da draußen und auch in der Schule, dass sich die erwachsenen Menschen unbeholfen zeigen und nicht einschreiten, dass es sich gar nicht nur aus dem Wissen oder falschen Wissen ergeben muss, welches dann mit dem korrekten Wissen oder mit dem richtigen Wissen korrigiert werden kann. Das ist ganz, ganz stark und eng mit Emotionen zusammenhängt, mit eigenen Identitäten, mit eigenen Suchbewegungen, mit Geschichte, mit Familiengeschichte, mit aktuellen Konflikten. So, also, ne? Mein Traum ist oder eine Idealvorstellung ist, dass wir wirklich eine Einsicht entwickeln, die eine andere ist und Mut zur Korrektur haben und auch Mut zur Kritik an etablierten, vorherrschenden Sprachkategorien, Einordnungen, theoretischen Fokussierungen und eben auch an pädagogischen Paradigmen, dass wir wirklich verstehen, dass die vorgeschlagenen Lösungskonzepte und die Anwendung dieser Konzepte, weil die Konzepte können auch perfekt sein, aber ja, es kommt ja auch auf die Anwendung an, dass sie Teil des Problems sind. Und dass wir es ebenfalls sind, weil dann können wir uns auch als Teil der Lösung betrachten.
Und das Ganze setzt ja dann einen ganzheitlichen Lernprozess eigentlich voraus oder der müsste in Gang gesetzt werden, beispielsweise in mir oder mit mir zusammen. Ich müsste den initiieren als Lehrkraft, um letztlich fähig zu sein, Antisemitismusprävention in Schule zu betreiben oder handlungsfähig überhaupt zu werden, ne? Also eine professionelle Handlungskompetenz in diesem Feld zu entwickeln, wenn ich das alles richtig verstanden habe.
Jeder Mensch ist reflexiv. Der Mensch ist reflexiv. Jeder Mensch aktualisiert sich im Laufe seines Lebens. Manche mehr und manche weniger, und zwar jede Sekunde. Ja. Und es gibt biografische Prozesse, die stärker sind, die bedeutsamer sind und weniger bedeutsam sind. Das ist einfach, können wir leider nicht alles vorausplanen. Aber na, das hat einfach mit unserer biografischen, mit unserem Lebensfluss zu tun. So. Und natürlich bin ich als Pädagogin und Lehrkraft eben ein reflexiver Mensch. Ne? Das muss ich sein. Mein Blick auf die Gesellschaft müsste eigentlich auch reflexiv sein, weil es feststellen muss, wo die Divergenzen sind und welche Rolle ich darin einnehme oder einnehmen kann und mit Blick auf Diskriminierung von Minderheiten, auf Marginalisierung, auf Normierung, muss mein Blick natürlich ganz wachsam und offen sein. Ich denke, als Pädagogin muss ich mit einem solchen Blick ausgestattet sein. Ich finde, nein, das ist eigentlich ein Muss.
Absolut, aber da ist ja auch so viel Gelerntes. Also aus meinem Sozialisationsprozess heraus sind ja unfassbar viele Barrieren mir wahrscheinlich in den Weg gelegt worden. Und ich will jetzt nur versuchen nochmal, weil das so unfassbar komplex ist. Du hast ja jetzt gerade so ganz viele verschiedene Stationen sozusagen ausgemacht. Also du hast einmal von verschiedenen Figuren gesprochen, die alle so Spielarten sind von der Möglichkeit der Abgrenzung gegenüber von Antisemitismus in Form der Wahrnehmung. Dann hast du benannt, es gibt so Strategien, Handlungsstrategien, die LehrerInnen entwickeln, die aber nicht zielführend sind, weil sie zum Beispiel Othering betreiben damit oder die Verantwortung doch wieder woanders hin verlagern. Bis hin zu der Schwierigkeit letztlich ja zu erkennen, dass ich als Person eben einerseits Resonanzraum natürlich bin, aber andererseits ja auch handelnde Person. Also ich bin selber nicht frei von den Strukturen, die Antisemitismus mit sich bringt.
Das ist sozusagen genau die reflexive Fähigkeit, sich zu verorten.
Ja.
Genau, ja. Das, mehr brauchen wir nicht. Du brauchst nicht, also na, du kannst nicht vor allem ein Wissen erwerben, aber du kannst eine Haltung einnehmen und sie auch trainieren, die eine fragende ist.
Ich habe oft das Gefühl, oder das ist auch oft Thema bei uns, dass das auch manchmal schulformabhängig ist. Also diese Gewichtung von Haltungsarbeit, Wissensarbeit oder oder Lehre im weitesten Sinne. Und dieses auch darüber nachdenken. Und hin und wieder begegnet uns das auch in unserer eigenen Schule oder in unserem eigenen Wirken, dass das so ausschließlich gesehen wird. Also dass das auch mit so einer Selbstdefinition zu tun hat, die so ein bisschen darauf beruht, dass gesagt wird, ja, aber an einem Gymnasium, da geht es doch um die Wissenschaftspropädeutik, da geht es doch darum, die SchülerInnen zu befähigen, nachher an die Uni zu gehen.
Genau da habe ich die Frage, warum beißt sich das?
Genau, ich auch, absolut. Also das ist eine Frage, die, das möchte ich nur nochmal betonen, ne? Und vielleicht auch als quasi Appell rausgeben an alle, die damit ab und an mal hadern. Also ich bin da voll bei dir.
Wir müssen anzuerkennen, dass es Antisemitismus in dieser Gesellschaft gibt.
Ja.
Dass diese Gesellschaft durch ihre Geschichte, unterschiedliche Geschichten, alles nicht dieselben Geschichten, gekennzeichnet ist. Dass in dieser Gemeinschaft, die keine ist, deswegen beschreibe ich das auch mit Gesellschaft, Spaltungslinien bestehen, Differenzen, Divergenzen. Und dass wir trotzdem aber alle ein Ziel haben, da miteinander, nebeneinander zu existieren, in einem Klima, welches produktiv ist und an der Ausgrenzung, Marginalisierung von Minderheiten wird jede Gesellschaft gemessen, in der oder anderen Form. Wenn wir anerkennen, dass wir Teil dieser Gesellschaft sind, dann müssen wir auch eingestehen, dass wir Teil dieser Prozesse sind, auch Teil der Ausgrenzungsprozesse und die da stattfinden und dass wir auch dazu beitragen in gewisser Hinsicht. Ich glaube, dass damit ist schon sehr viel getan, weil dann ist der Wunsch nach mehr. Diese Prozesse verstehen zu wollen, die einordnen zu können, diese Einordnung vermitteln, weitervermitteln zu können. Wenn du sagst, wir müssen im Gymnasium junge Menschen auf ihre weitere Studienzeit vorbereiten, selbstverständlich, das möchte ich so auch haben, auch meine Kinder natürlich. Ich frage mich, was wäre, wenn die Jugendlichen gerade in höheren Klassen sich damit beschäftigt hätten, wie die Bundesrepublik, Deutschland erstmal Bestzone sich entwickelt hat, welchen Stellenwert die Shoah-Forschung in dieser Gesellschaft nicht gespielt hat, bis in die 80er, 90er Jahre hinein. Wie es dazu gekommen ist, dass antisemitische Ressentiments einfach übersehen, wegimaginiert wurden. Ich glaube, wenn wir uns damit beschäftigen, wir müssen uns nicht zwangsläufig damit beschäftigen, was hat meine oder deine Familie getan, weil davor haben alle Angst, das ist passé, das ist spät, sehr spät. Aber ich glaube, das schulden wir ihnen, das schulden wir uns selbst, uns doch Räume zu gönnen, wo das möglich ist, uns zu fragen, wer bin ich, als was bin ich heute in dieser Verkettung? Was für Aufträge, Loyalitätskonflikte bringe ich mit? Welche Rolle haben sie für mich? Was ist davon gar nicht mehr relevant? Na, was kann ich auch ad acta legen? Was aber muss ich noch überprüfen? Ich glaube, wir sind alle in Geschichte verstrickt. Und je traumatischer sie ist, je komplexer sie ist, desto verdichteter ist diese Verstrickung. So zu tun, als gäbe es sie nicht, ist im deutschsprachigen Raum einfach eine Falle.
Ja, und es wäre ja auch.
Da kommen wir nicht weiter.
Genau, und das ist der wichtige Punkt, dieses, da kommen wir nicht weiter. Also ich bin da so deiner Meinung, dass es auch ein Fehlverständnis von Wissenschaftspropädeutik ist, das Gymnasium so zu sehen. Also das ist vielleicht auch ein Fehlverständnis von Bildung.
Ich weiß nicht, warum das nicht weiß, weil Selbstreflexion ist zumindest seit der Wende der lebensweltlichen Bezüge und so weiter 80er Jahre in Deutschland ein Muss. Ja. Es ist sozusagen in jedem erziehungswissenschaftlichen Buch, Lehrbuch eben ein Bestandteil, ein Merkmal der Professionalität von Erwachsenen, also von Lehrkräften, Sozialpädagoginnen und das ist in den KMK-Empfehlungen und in den Lehrplänen immer wieder als sozusagen, ne, Erziehung zur Mundigkeit, Reflexivität, Selbstreflexivität, das ist alles sozusagen drin verankert. Man muss es nur mit Bedeutung und mit Inhalt füllen. Und die Frage ist, was wird reflektiert und mit welchem Ziel und mit welcher Methode, das ist dann uns als Pädagoginnen, als Lehrkräfte überlassen. Und das können wir definitiv stemmen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil es ist symptomatisch und bringt uns überhaupt nicht weiter, wenn wir uns diesen Themen verschließen, struktureller Rassismus, struktureller Antisemitismus mit all den Geschichten, mit all den Verwobenheiten. Und eben diese Widerstände und diese Auslassung den Jugendlichen weitergeben, das ist verheerend. Und so die Zeitgeschichte, ne, auch das, was um uns herum passiert jeden Tag, bietet Anlässe. Das bietet permanent einen Anlass für eine solche Beschäftigung, weil es beschäftigt die Jugendlichen. Und sie wandeln das in ihr Wissen um, sie übersetzen das auf ihren Alltag und sie übersetzen antisemitische Fragmente, antisemitische Wissensbestände auf ihren Alltag. Ich will zu Antisemitismus an Schulen was sagen. Natürlich können wir uns über Vorfälle unterhalten, wir können uns über Übergriffe unterhalten. Manche sind existenziell bedrohlich. Ich habe noch kein jüdisches Kind, keinen jüdischen Jugendlichen in meiner Zeit hier gesprochen, der gesagt hätte, er hätte nie so eine Erfahrung gemacht, als anders zu sein. Viele sagen, wenn ich sage, dass ich jüdisch bin, verändert sich die Wahrnehmung von mir. Ich bin dann nicht mehr derjenige, derselbe davor und danach. Sie spiegeln mir das ganz deutlich. Aber ganz ehrlich, es muss nicht immer mit Hass einhergehen. Es muss nicht immer mit offener Beleidigung einhergehen. Das muss es nicht. Es steht einfach im Raum und kann oftmals durch Worte nicht erfasst werden. Also, und ist nicht immer in einer Entgleisung zu sehen oder wir müssen nicht darauf warten, dass es eine oder andere Entgleisung, dass es zu einer oder anderen Entgleisung kommt. Aber das, was in diesem Raum steht, in diesen Räumen, immer wieder an Emotionen, Übertragungen, nicht gelösten, aufgelösten, nicht besprochenen, nicht durchleuchteten Geschichten, Resten von Geschichten, unerzählten Vergangenheiten, Konfliktlinien, so. Also das ist oftmals einfach da zwischen Erwachsenen, ich meine im Lehrerzimmer, natürlich ebenfalls, in den Reden von Politikern, in der Berichterstattung, im Instagram, bei TikTok, sei es die Diskussion um Sophie Scholl, sei es die Diskussion, die Frage des Widerstands, sei es in der Diskussion um die Frage, wie Geschichte vermitteln, an wen und aus welchem Blickwinkel und wer ist da überhaupt nicht mit inbegriffen. Na, und wessen Geschichten werden nicht erzählt. Wir leben in einer politisierten Zeit. Na, das bringen natürlich auch die Medien mit sich. Und die Jugendlichen politisieren sich sehr früh. Auch wenn sie es nicht aktiv und explizit tun, leben sie in einer, sozusagen, in einem Klima. Na, Fridays for Future und so weiter und so fort. Das können wir nicht mehr aufhalten. Wir können nicht mehr bestimmte Themen einfach komplett raushalten und uns ihnen nicht zuwenden. Das geht nicht. Das wird Folgen haben, das hat Folgen. Und abgesehen davon existieren antisemitische Praktiken nicht im luftleeren Raum. Sie verdichten sich und verbinden und verweben sich mit rassistischen, sexistischen, transphobischen Praktiken. Ne? Also es existiert, es bedingt sich gegenseitig. Und alles in einem um denselben Raum. Wir sind im deutschsprachigen Raum, wir sind in Deutschland, in Österreich beispielsweise, ne, wo sozusagen eine bestimmte Thematisierung seit 30 Jahren existiert, die mit uns auch etwas gemacht hat, ne, in einem Raum, der stark historisiert ist. Wir haben, weiß ich nicht, beim Netflix anmachen, so die Serien, ne, die Filme, also immer, wir kommen einfach ganz, ganz oft in Berührung mit diesen Themen, eben historisch. Und es ist das, was hier so diese monströse Wirkung für mich erzeugt, dass es bei einer Thematisierung zwangsläufig Radio, Fernsehen, Interview, gut, Fernsehen für viele Jugendliche ist überhaupt nicht mehr in Internet, TikTok, so, bei einer gleichzeitigen Dethematisierung. Und das geht nicht. Ne? Also das müssen wir auflösen. Und wir können schon Jugendliche darin unterstützen, ihre Einordnungen vorzunehmen. Abgesehen davon will ich sagen, sind unsere Augen zu oft verschlossen und Ohren auch dicht, dicht gemacht in Richtung Beschwerde, in Richtung Erfahrung, in Richtung Perspektive von jenen, die qua, ne, Herkunft, qua Aussehen, qua, weiß ich nicht, Religion, von dieser Gewalt, ob epistemisch oder auch offen manifest, adressiert und erfasst werden. Da ist auch eine ganz, ganz wichtige Handlungsrichtung, die sich abzeichnet oder zeigt, die Notwendigkeit einer Diskussion, wie eine solche Hinwendung zu diesen Perspektiven eigentlich im Raum Schule aussehen kann, weil sie darf ja auch nicht paternalistisch sein. Ja. Und wir können gerade im Kontext von Antisemitismus jüdischen Kindern und Jugendlichen nicht pauschal eine Opferrolle zukleben, ja, und zuweisen. Aber die Rolle ist da, ne? Und sie ist sehr, sehr schnell gefühlt.
Jetzt haben wir ganz, ganz viele Arbeitsaufträge. Ja. Ich glaube schon, dass jeder und jedem nur empfohlen werden kann, tatsächlich die Studie, die ihr veröffentlicht habt, jetzt zuletzt aus dem Jahr 2020 zu lesen. Weil sich viele Dinge, glaube ich, auch erst beim zweiten oder dritten Mal wirklich vor dem geistigen Auge manifestieren können und man dann auch eine Verbindung dazu herstellen kann und zu der Praxis, die man jeden Tag beruflich so ausübt.
Vielleicht auch kurz als Ergänzung, also viele gerade Lehrkräfte, die Ihrem Podcast zuhören, kennen sich mit rassismuskritischer Perspektive aus. Zumindest haben sie etwas davon gehört. Ich würde dafür plädieren, dass die Antisemitismuskritik, die sich auch durch unsere Mitwirkung natürlich nicht ohne, nur an diesem Beispiel, aus diesem Beispiel entwickelt hat. Ich würde darauf aufmerksam machen, dass der Anspruch der Antisemitismuskritik im eigenen Bildungsverständnis, pädagogischen Verständnis, in der eigenen Praxis nicht anders aussehen muss als der Anspruch der rassismuskritischen oder geschlechtsreflektierenden Position und Haltung. Weil letztendlich strukturell gesehen geht es um einen sehr ähnlichen Anspruch. Rassismus und Antisemitismus sind nicht das Gleiche. Sie haben unterschiedliche historische Verankerungen, unterschiedliche Genese. Sie haben sich im Laufe der Jahrzehnte miteinander verwoben. Es ist aber gleichzeitig unmöglich, sich mit Antisemitismus zu beschäftigen, ohne sozusagen auf rassialisierende Strukturen zu schauen und sich mit rassistischen Mechanismen oder rassialisierenden Mechanismen zu beschäftigen. Es ist aber durchaus möglich, sich mit Rassismus zu befassen und Antisemitismus außen vor zu lassen, sozusagen als spezifisches Phänomen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir Antisemitismus als spezifisches Phänomen betrachten, und gleichwohl formulieren wir den Anspruch an Antisemitismuskritik, der sehr ähnlich ist zum Anspruch der Rassismuskritik. Und da wissen wir, dass es nicht ohne die kritische Beschäftigung mit eigenen Einstellungen, Haltung, Position geht, dass es einen kritischen Blick auf Methoden, Strukturen, Bücher, Materialien braucht, dass es sozusagen eine allgemeine Bereitschaft braucht, sich sozusagen mit Privilegien und Machtverhältnissen auseinanderzusetzen. Im Antisemitismus-Kontext ist es nicht anders. Wir haben damit mit Machtverhältnissen zu tun, Macht auch, die auch Juden zugeschrieben wird, aber eigentlich auf Seiten der Mehrheitsgesellschaft besteht, weiterhin besteht, fortwährend besteht, Juden in sozusagen in Form von bestimmten Rollen, ne, Verankerung zu sehen und sie aus dieser Rolle auch gar nicht entlassen zu wollen. Das ist nur ein Beispiel. Und diese Asymmetrien sind gewaltig groß. Und worauf gesetzt wird, womit operiert wird, ist eben aus rassismuskritischer Perspektive, dementsprechend antisemitismuskritischer Perspektive, Teil des Problems. Deswegen können wir nicht einfach so weitermachen, und so machen wir auch nicht weiter, dass wir einfach mit dem arbeiten, was da ist. Wir sind jetzt alle ein wenig Entdecker, weil wir ein altes Thema aus der Vergessenheit holen und aus der Schublade holen, buchstäblich, auf den Tisch packen und Zugänge dazu suchen und da auch noch möglichst unter Beteiligung von vielen und unter Schließung von Bündnissen.
Ja, super passender Punkt zu eurer Kooperation. Ja, auch ihr arbeitet ja auch mit in dem Format Streitraum, heißt es Streitraum? Ja, ne? Mit EOTO, also Each One Teach One, zusammen, ne? Also du hast das gerade angesprochen, ne? Auch gemeinsame Perspektiven und Räume zu ermöglichen. Und ich würde an der Stelle auch nochmal für die Zuhörenden darauf hinweisen, dass es auch eine neue Serie, es ist eine Serie, eine Dokumentationsserie auf in der ARD gibt, an der du auch mitgewirkt hast, die meiner Meinung nach auch für Lehrkräfte einen guten Einstieg in die Komplexität des Themas liefert. Wenn man sich da wirklich sehr unsicher fühlt, hat man, glaube ich, nachdem man die Serie angeschaut hat, einen etwas ja, weiteren Blick darauf, natürlich keinen ausreichenden Blick, aber ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, rührt auch oft daher, dass tatsächlich die Wirkweisen und die Formen des Antisemitismus oft nicht gekannt werden. Also, dass es tatsächlich da auch am fachlichen Wissen fehlt, die Kontinuitäten, die ja, die Chiffren, die Codierung, wir haben das oft angesprochen, auch schon bei uns im Podcast. Das ist tatsächlich was man wissen muss, lernen muss, um es dann auch entsprechend dekodieren zu können und auch erkennen zu können und auch um handlungsfähiger zu werden.
Weil ich da an dieser Stelle sagen will und muss, dass das nicht nur mit diesem Wissen einhergeht. Dekodieren ist auch möglich, wenn wir intuitiv sozusagen mit dem Blick auf diese Verwobenheit weitergehen und eine fragende Haltung entwickeln, die der eigenen Unsicherheit, empfundenen Unsicherheit etwas entgegensetzt und auch zulassen darf und kann, unwissend zu sein, weil aus dieser fragenden Haltung auch eine Bereitschaft sich entwickeln kann, das Verunsichertsein auszuhalten, was ja zum Lehrerberuf dazugehört. Ja. Und sich auf Dialog einzulassen oder Polylog einzulassen mit den eigenen Einstellungen, vielleicht auch einen Streit. Na, also so ein Bild von inneren Stimmen, weil es ist nicht immer so gefestigt. Auch ne, unsere Positionen sind uns selbst manchmal nicht so ganz klar. Das ist okay, das ist in Ordnung. Aber diese fragende Haltung ermöglicht mir, auch dieses Verunsichertsein ermöglichen mir, einfach handlungsfähig zu sein. Also Handlungsfähigkeit aus meiner Sicht, ne, das ist meine Meinung, meine Position, kommt nicht nur von einem absolut gesättigten Wissen.
Nein, absolut.
Oder ne, einer erschöpfenden Analyse von dem, was Antisemitismus ist. Dass wir uns so hartnäckig und fast obsessiv fragen, was ist denn Antisemitismus? Was kann es sein? Wie kann ich das dekodieren? Das ist super, intellektuell wunderbar, aber als Lehrkraft habe ich nicht die Zeit. Oftmals, gerade wenn ich reagieren muss, um mehr Wissen anzueignen. Es ist gut, sich kontinuierlich weiterbilden zu lassen. Aber wenn Menschen es begreifen, wie die Strukturen und Mechanismen von Antisemitismus sind, woher sie kommen und was sie mit uns machen und welche Macht sie über uns besitzen, dann werden wir handlungsfähig sein. Da bin ich mir ganz sicher. Und besonders dann, wenn wir im Kontakt mit uns selber sind, ne? Und im Kontakt mit unseren Gruppen und im Kontakt mit dem da draußen, dann wird es uns noch schneller und noch sicherer gelingen. Weil das Wissen, das können wir uns immer wieder weiter aneignen. Ne? Aber das erschöpft sich nicht. Ich habe das Gefühl, ich weiß bis heute nichts oder wenig.
Ich glaube, dass aus einer LehrerInnen-Perspektive oder auch mit Blick auf unser Umfeld, dass es einfach einen Zugang bietet, der auch vielleicht aus unserer Sozialisation heraus oder der Sozialisation vieler LehrerInnen heraus oder auch dem beruflichen Werdegang helfen kann, auch wieder Haltungsarbeit in Gang zu setzen in Bezug auf diese Themen.
Ja.
Also ich glaube, das ist die entscheidende Verbindung. Ja.
Wenn Wissen über Antisemitismus, dann gerne systemisch und interdisziplinär. Und gerne auch da, weil dieser kritische Blick auf Methoden und Bücher und so weiter ist nicht ausreichend. Wir brauchen auch einen solchen Blick auf die Wissensbestände, die wir haben. Weil das Wissen, das neue Wissen kann sich mit dem alten verbinden und auch ein Korrektiv darstellen. Die Forschung geht weiter. Wir hinterfragen die sozusagen Wissensbestände, die Befunde, die wir hatten, aktiv. Wir fragen uns, ist Antisemitismus nur die Frage der Einstellung? Was ist eigentlich eine Einstellung? Ist das... wenn ich sage Ressentiment, was meine ich damit? Ist es überhaupt so zu beschreiben? Mhm. Wie sieht es eigentlich heute aus im Vergleich zu früher? Welche Rolle hat der historische Antisemitismus im gegenwärtigen? Welche Rolle übernehmen die Verschwörungsmythen? Was hat es mit der Corona-Pandemie zu tun? Ja. Also es gibt so viele Fragen. Also da verlieren wir uns in diesen Fragen. Deswegen auch lesen. Ne? Lesen, es gibt einiges auf dem Markt dazu. Auch wenn es keine Einheitlichkeit gibt, also auch anzuerkennen, dass es keine einzige Definition oder ne, ein allumfassendes Verständnis dessen gibt. So. Und das ist alles wunderbar auf der theoretischen Ebene, aber auf der praktischen Ebene wünsche ich mir, dass in der Schule sichere Räume geschaffen werden, dass Lehrkräfte hinreichend sensibilisiert und informiert sind, dass Antisemitismus ein Gewaltverhältnis darstellt, dass antisemitische Übergriffe, Vorfälle, Ansprachen gewaltvoll wirken können, dass es für Kinder und Jugendliche ein biografisches Problem darstellt, dass jede Familie in diesem Land einen oder anderen Shoah-Bezug hat, dass es verheerende Folgen haben kann, dass jüdische Eltern, auch wenn nicht alle und nicht auf die gleiche Art und Weise, damit rechnen, dass etwas passieren kann. Damit rechnet jede Minderheit, glaube ich, dass das gerade im Raum Schule passieren kann, dass Jugendliche darüber nicht sprechen wollen, oftmals auch nicht sprechen müssen, dass ihnen oft die Räume fehlen, wo sie das überhaupt versprachlichen und rekonstruieren können. Dass Jugendliche auf die Lehrkräfte sozusagen hinaufschauen und von ihnen vielleicht einiges erwarten oder auch aufgeben, weil sie in ihnen nicht die Personen finden, wo sie vertrauensvoll sich hinwenden können. Also ich würde mir schon wünschen, dass darüber gesprochen wird, dass Intervention an Bedeutung gewinnt, dass Schutz von Betroffenen an Bedeutung gewinnt, Beschwerdepraxis, Beschwerdemanagement an Bedeutung gewinnt, dass eine jede Form von Diskriminierung geächtet wird und dass dafür auch Konzepte entwickelt werden. Wir von unserer Seite sind bereit, Schulen zu begleiten, wenn die Kapazitäten dafür reichen, bei der Entwicklung von diskriminierungskritischen Konzepten, antisemitismuskritischen Konzepten. Wir haben eine Beratungsstelle gegründet namens OFEC, die die Ratsuchenden und die Betroffenen unterstützt und berät. Und ein Großteil der Anfragen kommt eben bezogen auf Schule, weil in der Schule leider viel Diskriminierung erlebt wird. Das müssen wir wissen, dass das ein Raum ist, der hochgespalten ist und für viele kein sicherer Raum ist. So. Und OFEC gibt punktuell auch Beratung nach akuten Vorfällen oder Vorfällen, da können sich auch Lehrkräfte wenden, auch wenn unsere Kapazitäten sicherlich jetzt nicht unendlich sind, aber potenziell ist das ein Ort, wo beraten werden kann. Ja, und ich muss leider los.
Ja, ich glaube, das war auch schon eine ganz gute Hausaufgabe. Hast du noch irgendwas ganz Konkretes, was du sagen oder
ich würde gerne meine anfängliche Lebensgeschichte kürzen auf das.
Alles gut.
Nee, Quatsch, gar nicht.
Es war total toll.
Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Das ist super aufschlussreich gewesen.
Für euch, für eure Arbeit. Es ist großartig, wirklich großartig, revolutionär, neu, paradigmatisch anders. Auch eure Perspektive hat mir Spaß gemacht.
Uns auch.
Ciao.
Ciao, habt noch einen schönen Tag.
Tschüss. Danke.
Danke.